Schon vor Wochen, wie ich mir überlegt habe, wie wir heute Rückblick halten auf diese 50 Jahre des Friedens, die uns Gott geschenkt hat, dann habe ich gedacht, diese Verse von Psalm 31, von Vers 22 bis 25, die wären wirklich passend. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebt den Herrn alle seine Heiligen, die Gläubigen behüte der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Eine ganze Reihe von Ihnen haben das ja noch miterlebt, vor 50 Jahren. Dieser schreckliche Bombenhagel, 2 Tage lang, wo die ganze Innenstadt Stuttgarts zur Ruine gemacht wurde. Vielleicht waren manche von Ihnen irgendwo im Krieg oder im Gefangenenlager. Und ich habe immer gerne zugehört, wenn die Älteren mir das erzählt haben, wie sie das erlebt haben. Das sind ja überall hier an den Bergen, in der Hohenheimer Straße, Neffstraße, Danniger Straße, überall diese Stollen gegraben, die man noch heute sehen kann. Und wie man dort diese bangen Stunden erlebt hat, als alles um einen her in Schutt und Asche fiel, jetzt genau vor 50 Jahren in einem der schlimmsten Angriffe, der Stuttgart getroffen hat, dem auch unsere Kirche unten an der Ecke zum Opfer fiel. Aber ich muss Sie enttäuschen, ich will jetzt in der Predigt nicht viel über diese damaligen Vorgänge Ihnen erzählen, weil das können Sie ja viel besser von den vielen Augenzeugen noch einmal hören. Und euch, Jungen, möchte ich Mut machen, fragt doch die Alten und hört einmal zu, wie sie das erlebt haben. Aber ich finde, für einen Gottesdienst kann das nicht Inhalt sein, zu hören noch einmal, was Menschen kaputt machen. Wir wollen hören, was Gott in solch einem Elend getan hat. Mitten in solch einem Grauen, darum habe ich gedacht, wir wollen einen Dankgottesdienst machen, nichts anderes. Nicht noch einmal das Grauen in uns ins Gedächtnis rufen, sondern einen Dankgottesdienst machen. Wie oft haben wir in den zurückliegenden 50 Jahren die besorgte Frage gehört, ob der Frieden bewahrt werden kann. Und da haben wir alle Aktionen erlebt und Friedensresolutionen. Wann haben wir eigentlich einmal gedankt, dass uns Gott Frieden gegeben hat? Wir haben es allein ihm und seiner Güte zu verdanken. Ich meine ja immer, dass ich nicht so falsch liege, wenn ich sage, es ist wahrscheinlich die längste Periode in der deutschen Geschichte überhaupt, wo es an einem Stück Frieden gab. Und dass wir das so erleben durften. Ganz unverdient. Wie oft hat man nach dem Gottesdienst am Ende den Vers gesungen, verleih uns Frieden gnädiglich. Heute wollen wir danken und sagen, ja, er hat uns diesen Frieden geschenkt und wir haben viel zu danken. Aber wir haben auch sehr viel in diesen schweren Tagen erlebt. Ich selbst noch als kleines Kind. Und die jungen Leute sind ja schon gewohnt, dass ich immer wieder, wenn so wir in der, im Bibelkreis zusammensitzen oder bei den Konfirmanden, dass ich gerne ein wenig erzähle auch von unseren Glaubenserfahrungen, die man dort gemacht hat. Und da hat einmal ein junger Mann zu mir einen Satz gesagt, ihr habt's ja gut gehabt. Ihr durftet hungern. Sagen Sie, was ist bloß in den gefahren? Wie kann man sowas sagen? Ihr habt's gut gehabt, ihr durftet hungern. Der junge Mann hat recht. Ich habe einen ganz ähnlichen Satz jetzt in einem Heft von Reader's Digest gelesen, wo ein Vater seinem Sohn erzählt hat, wie er früher um 5 Uhr mit den Eltern auf den Acker musste und wie sie Garben gebunden haben. Da hat der Junge gesagt, was? Das durftet ihr alles machen? Wissen Sie, dass das ein Schatz ist? Ein Schatz, den man einmal im Leben gewinnt. Und davon sollen Sie vielen erzählen. Ja, wir haben Gottes Gnade in großem Elend erfahren. In dem Augenblick, wo alles zusammengebrochen ist. Und wir schulden das einer jungen Generation, bei denen wir den großen Fehler machen. Und das ist ein Fehler von uns, dass wir sagen, die sollen es besser haben als wir. Das ist das Törichteste, was wir tun können. Die jungen Leute wollten sich auch bewähren. In den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten, in den Nöten, denen wir ein Vermögen vererben, wie es wahrscheinlich noch nie zusammengesammelt wurde in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und die junge Generation, die vielleicht gar nicht damit umgehen kann, die es vielleicht gar nicht haben will, das viele Geld und den Reichtum und den Überfluss und das bequeme Leben. Und das dürfen wir nicht vergessen, das zu sagen, was wir in der großen Not als das Allerwichtigste entdeckt haben. Die Nähe zu unserem Herrn Jesus Christus, der einzige Trost im Leben und im Sterben. Und das müssen wir heute uns in Erinnerung rufen, an solch einem Gedenktag. Und das soll wieder lebendig werden. Erfahrungen, die man nicht vergessen kann. Ich habe wieder 3 Punkte gemacht. Mein erster Punkt, es ging bei uns allen durch die tiefsten Erschütterungen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das ein Mensch überhaupt verkraften kann, wenn über Nacht plötzlich alles, was er besessen hat, verbrannt ist, zerstört. Oder wenn man vor einer Trümmerruine steht und sagt, da drunten liegt mein Mann, tot. Wie will man damit fertig werden, wenn man die Heimat aufgeben muss und flieht und alles zurücklässt? Das sind tiefste Erschütterungen. Nein, das sind nicht tiefste Erschütterungen. Das haben wir gemerkt. Das ist nicht das Schlimmste, was man erlebt, sondern das Allerschlimmste, was man erleben kann, ist, wenn man in diesen Tiefen spricht, mich hat Gott verstoßen. So hat auch David gesprochen. Hier ist in diesem Psalm erwähnt. Ich sprach in meinem Zagen, ich bin vor dem Herrn verstoßen. Man hat es ja nach dem Krieg bis zum Geht nicht mehr in allen möglichen und unmöglichen Predigten immer wieder zitiert, das Wort von Wolfgang Borchertz, mit seinem Unteroffizier Beckmann draußen vor der Tür, der mit seiner Gasmaskenbrille dasteht und seine Angehörigen sucht und dann diese Klage schreit, lieber Gott, wo warst du lieb? Und das hat sich bei jedem eingeprägt, das war doch beim Krieg das letzte Erleben der Zweifel an Gott, die Dunkelheit des Glaubens, die Anfechtung, durch die man ging, wo die Soldaten im Kriegsgefangenenlager sagten, wo ist denn noch ein Gott? Genau wie David gesprochen hat, genau so, ich bin vor dem Herrn verstoßen. Sagen Sie, haben Sie auch damals so gesprochen, dann ist das Schlimmste, was Sie tun konnten. Das ist noch schlimmer, als wenn Sie alles verlieren, Ihre Wohnung, Ihren Besitz, die liebsten Menschen, die Ihnen wert und teuer sind. Denn wenn Sie sagen, ich habe Gott verloren, dann haben Sie keine Hoffnung mehr im Leben und im Sterben. Wenn das wirklich wahr ist, ich habe eine andere Erkenntnis in diesen schweren Jahren gefunden. Ich habe gemerkt, es war eine Zeit, wo Menschen wie noch nie vorher Gott gefunden haben. Wo die Kirchen plötzlich gedrängt voll waren. Wo die Menschen gefragt haben, was hält noch mich zusammen und wofür lebe ich und wo ist Gott? Und da haben sie sein Wort gesucht und sonst nichts. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gerne in solchen Anfechtungen und Nöten so sprechen wie David. Ich bin vor dem Herrn verstoßen. Sagen Sie mal, stimmt denn das? Sind wir vor dem Herrn verstoßen? Wie kamen wir denn damals vielleicht in der Anfechtung zu dieser Ansicht? Ach, wir sind von Gott verstoßen, weil unser Besitz in Flammen aufgeht, weil unsere Häuser zerfallen, weil alles bebt und wankt. Wie? Dann ist Gott uns nur so lange gnädig, solange unsere Häuser
gesund dastehen, solange wir zu essen haben, solange es uns gut geht. Folgen wir Gott nur deshalb und ist das für uns ablesbar, die Wirklichkeit Gottes, dass wir an ihn glauben, weil es uns eben Frieden gibt? Nein, das ist so töricht, wenn der Glaube auch von diesen äußeren Zeichen abhängig ist, dann ist es nichts weiter als ein ganz simpler Glaube einer Fruchtbarkeitsreligion, der mit dem biblischen Glauben nichts zu tun hat. Wie kann man denn so sprechen, ich bin vor Gott verstoßen? Ich darf es ein wenig drastisch sagen. Ich will, dass Sie es behalten. Und ich will Sie verletzen an dieser Stelle. Es ist das übelste Schurkenstück. Wenn wir Gott anklagen, als ob er uns verlassen hätte, da wissen wir doch genau, was geschehen war. Wir mussten ernten, was wir gesät haben. Und der Krieg wurde nicht von Gott, sondern von Menschen gemacht. Und Gott hat keine Bomben ausgeklingt. Und Gott hat nicht Sieg Heil geschrien. Was ist das bloß in unserem Denken, dass wir Gott anklagen und ausgerechnet dem ewig treuen Gott in den Stunden der Not das vorwerfen? Sehen Sie, das ist eine Erfahrung, die mir heute wichtig wird über diesen 50 Jahren. Und ich möchte Sie ganz dringend und herzlich bitten, Sie haben in Ihrem Leben auch so viel Bitterkeiten, wo Sie Gott nicht verzeihen können, wo Sie Gott anklagen und mit Gott rechnen und sagen, warum hat Gott meinen Mann sterben lassen? Können Sie es Gott nicht verzeihen? Dabei sterben wir alle am Tod, der uns mit der Wiege schon mitgegeben ist. Und das ist mit der Krankheit nicht anders. Und die vielen Glaubenszweifel kommen von einem falschen Blick Gottes her, den wir uns immer wieder so zusammenreimen, wo wir Gott so sehen, wenn es uns gut geht, wenn der Tisch reich gedeckt ist, wenn wir immer zu lachen haben, wenn alles gut läuft, wenn wir geehrt und geachtet sind, wenn wir liebe Menschen um uns her haben, dann kann ich an Gott glauben. Nein, gerade in der Not, dann gilt doch das, was er versprochen hat. Jetzt können Sie all die vielen Verheißungen Gottes einmal sich wieder herannehmen und dann lesen. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und dann wagen Sie es, Gott vorzuhalten, er hätte Sie verstoßen, er hat Sie nicht verstoßen. Und deshalb ist es dumm und eine Beleidigung Gottes, immer und immer wieder diesen Unteroffizier Beckmann von draußen vor der Tür von Borcher zu zitieren, wo der liebe Gott lieb war. Gerade dort, als wir die Folgen unserer Schuld ausbaden mussten, bis in die Tiefe, da war die Gnade Gottes ganz taufrisch und neu und jeder, der sie gesucht hat, hat sie finden dürfen. Und das ist eine wunderbare Sache. Es gibt keinen Platz in dieser Welt, wo ich von Gott verstoßen sein könnte. Das ist erst die Hölle, wenn ich Gottes Angebot in diesem Leben ablehne. Und wir sollten das nicht leichtfertig in unseren Mund nehmen. Und wenn Ihr Leben schwer ist und wenn Sie viel zu tragen haben, das dürfen Sie nie sagen. Ich bin von Gott verstoßen, weil es nicht stimmt. In der Zeitung lesen Sie als das Wort Gegendarstellung. Da hat jeder Betroffene das Recht, sich zu wehren und sagen, was über mich veröffentlicht wurde, stimmt nicht. Ich korrigiere das, das ist nicht wahr, ich habe das nicht gesagt, sondern Folgendes habe ich gesagt. Geben Sie Gott die Gelegenheit zu einer Gegendarstellung. Und tolerieren Sie das nicht dauernd in Ihrem Leben, als ob das eine erlaubte Stimme des Zweifels wäre, gegenüber Gott so zu reden, wie wenn er uns in den schweren Zeiten des Leidens nicht genauso nahe wäre mit seiner Güte, mit seiner Liebe, mit seiner Freundlichkeit und mit seiner Huld. Das war mein erster Punkt. Das ist die tiefste Erschütterung. Es geht durch tiefste Erschütterung, wenn man an Gott irre wird. Aber da kann man eine ganz wichtige Entdeckung machen. Was ist die wichtige Entdeckung, die David in dieser Situation macht? Er sagt nicht, da war plötzlich über Nacht alle Not gelöst. Das gibt's nie. Wenn Sie das wollen, leben alle Tage herrlich und in Freuden, dann müssen Sie das Glück der Gottlosen suchen. Von gläubigen Menschen wird es uns in der Bibel nie beschrieben. Steht nicht da, da hat sich alle Not gewendet. Ich bin erschrocken, dass auch heute viele einen christlichen Glauben suchen, in dem ihnen alle Wehwehchen weggenommen werden. Das gibt's nicht. In der Bibel nicht. Was war denn die Entdeckung? In der schlimmsten Not, als er in seinem Zagen, in der Angst war, dieser David, als er verzweifelt war, was hat er denn dort entdeckt? Es heißt nicht da, da sprach Gott zu mir. Denn wenn Gott gesprochen hätte, hätte er hart mit David reden müssen. Er hätte ihn zurechtweisen, tadeln und kritisieren müssen. Was hat er denn dann entdeckt in dieser Tiefe? Da hörtest du mein Flehen. Gott hat gar nichts gesprochen. Offenbar hat David in dieser ganzen verzweifelten Schreierei seines Glaubens, in dieser großen Not, plötzlich gemerkt, ich bin umgeben von der Allmacht des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte Sie herzlich, dass Sie das erkennen. Das Größte in aller Not ist das Beten. Ich darf mit Gott reden und er hört alles. Es ist noch nie ein Gebet am Ohr Gottes vorübergegangen. Und du hörtest auf mich. Das ist so wunderbar, dass Gott hört, das Schreien, das Flehen. Es mag unartikuliert sein. Lass doch die anderen reden, wie man beten soll. In der Bibel heißt, ich darf so schreien, wie es aus der Existenzangst kommt, wie ein Ertrinkender ruft, hilft mir doch. Da darf ich zu Gott schreien und er hört. Und ist das nicht wunderbar? Egal, was in Ihrem Leben passiert, durch welche Not Sie doch durch müssen. Gott hört alles, Gott weiß alles, Gott sieht alles. Und Gott ist so nahe, dass er gar nichts weiter uns sagen muss, als ich bin doch da. Und wir brauchen gar nicht mehr zum Frieden, als dass wir wissen, er kennt meine Situation, meine Angst, meine Bedrängnis, mein Leiden und meine Probleme. Und ich darf ihm das alles einfach so ans Herz legen. Die wichtigste Entdeckung, er ist da. Was in diesen letzten 50 Jahren geschehen ist in unserem Land, ist ja gewaltig. Wiederaufbau, und Sie alle haben tüchtig mitgeschafft. Und es war auch nicht leicht. Sie kennen doch den Vers von August Lemmle, der damals gedichtet hat nach dem Krieg. Wer in Württemberg geboren, haust nicht lang im Kellerloch. Hat der Mann sein Haus verloren, hat er doch den Schlüssel noch. Und er grabt gleich einem Schatze Eisenstein und Balken aus und er baut am alten Platze zu dem Schlüssel sich ein Haus. Wir haben uns die Stadt wiederhergestellt, ob sie schöner ist oder weniger schön als früher. Ich will darüber nicht streiten. Wir haben das Entscheidende vergessen. Das, was uns im Leben und im Sterben trägt. Wir haben in den letzten 50 Jahren einen Vormarsch der Gottlosigkeit gehabt. Nicht nur in unserer Stadt, in unserem Land, sondern in unserem eigenen Leben. Da ist eine Buße nötig. Und dass wir wieder neu merken, ich muss Gott suchen, ich muss mit allem, was ich tue, sein Wort, seine Weisung suchen. Wenn ich nur einen Schritt gehe, ohne Gottes Hand, ohne sein Leiten, bin ich verloren und komme um. Und darum hat es gar keinen Wert, was wir auch noch so schön wieder neu bauen und welche Ziele wir uns auch geben. Hat unser Staat, unsere Gesellschaft am Wechsel zum dritten Jahrtausend überhaupt noch ein Ziel, für das wir leben? Ich kenne kein anderes. Als dass ich im Leben und im Sterben allein meinem Heiland Jesus Christus gehöre. Und dann gibt es keine Traurigkeit und kein Verlassensein mehr und keine Not. Noch ein letztes, was bleibt jetzt bei uns von all dem, was wir erlebt haben? Bei David steht hier in diesem Psalm, gelobt sei der Herr, ich will Gott loben. Wenn ich manchmal in christliche Versammlungen hineinkomme, meine ich, da wird ganz behutsam diskutiert, ob man überhaupt dem modernen Menschen noch zumuten kann, dass so etwas Ähnliches wie Gott gibt, vielleicht so etwas Höheres. Was ist in diesen 50 Jahren an Verblödung der Christenheit geschehen? Das kann man gar nicht sagen. Und wenn jetzt in diesen Tagen unsere Astronomen selbst einen Kometen, Schumacher-Levy 9, mit ihrem Mikroskop begucken können. Und wenn wir jeden sauren Regen messen und die Größe des Ozonslochs auch in unseren christlichen Predigten allmählich, dann möchte ich sagen, das ist nicht mein Amt. Gott loben ist mein Amt. Es wird uns einmal in der Ewigkeit schmerzen, dass wir nicht lauter und fröhlicher und gewisser gesungen haben, sagen, Es gab nie einen Hauch, einen Zweifel an der Treue meines Gottes. Nicht ein Wort ist dahin gefallen. Man hat sich auf jedes noch so kleine Wort verlassen können. Und es war so, wie es geschrieben steht. Er ist der Herr. Und gerade in den schlimmsten Nöten, ob es auf dem Weg zum Operationssaal war oder am Grab, wo wir gestanden sind, da war sein Wort so stark und seine Nähe so groß. Und ich wusste mich geborgen bei ihm. Und ich finde das ganz großartig, dass man auf unserem Trümmerberg, dem Monte Cherubino, für den man ja glücklicherweise keinen besseren Namen gefunden hat, aber auch nicht diese Gedenkstätte gebaut hat, die einmal versucht wurde von unserer klugen und weisen Stadtverwaltung, sondern dass man am Ende nur das so gelassen hat, wie es war. Die Trümmer und dann darüber das Kreuz. Mir ist es jedes Mal, wenn ich Besucher und Gäste aus dem Ausland hinaufbringe auf den Trümmerberg, den Birkenkopf, dass man das sagen kann, das ist es. Da sieht man noch die Trümmer, wo Menschen aus und eingingen und zerbrochen in Menschenschuld und Menschengericht. Und drüber steht das Kreuz, Gottes Vergebung, Gott heilt. Wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, sie soll doch schneeweiß werden. Was ist das für eine Botschaft? Wer wagt denn, ohne diese Versöhnung ins Licht Gottes zu treten? Wer sagt denn, ich kann das auch allein schaffen? Ich kann es nicht. Und es ist ein Wahn, als ob ich mein Leben vor Gott selber ändern könnte. Wie wenn ich meine Geschichte bewältigen wollte. Wie will ich überhaupt Geschichte meines Lebens bewältigen? Wir stehen unter der Gnade und unter Vergebung Gottes. Und das haben wir in den 50 Jahren so wunderbar und so reich erfahren. Und dann sagt David hier noch in diesem Psalm, der Herr vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Das hat sich mir schon eingeprägt, wie ich ein Kind war und dort im Stuttgarter Westen im Luftschutzkeller war. Und dann schaute ich immer zu dem Luftschutzwart so hinauf mit seiner Uniform, dem großen Mann, wie der da stand. Das war für mich als kleinen Buben das Bild des großen Menschen. Und bis in jener Bombennacht, wo er am Boden lag und schrie zu meinem Vater, ist alles vorbei, alles aus, wir sind getroffen, es hat eingeschlagen. Es war überhaupt nicht. Der Mensch in seinem Hochmut. Es ist heute leicht, über den Hochmut der Nazis zu reden. Unsere moderne Ideologie in unserer neuen Gesellschaft mag politisch vielleicht anders bewertet sein. Im Hochmut vor Gott ist sie genauso dumm. Dass Menschen meinen, sie können die Welt ohne Gott gestalten. Sie könnten ihr eigenes Leben, ihre eigenen Nöte und Probleme lösen ohne Gott. Da steht da, Gott vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Und dann sinkt in einem Augenblick alles in Schutt und Aschen. Ich darf Ihnen sagen, dass auch aller menschlicher Hochmut vergeht. Da braucht keiner auf den anderen mit Steinen zu werfen. Wir sind nicht einmal in der Lage, auch noch heute, das schreckliche Leiden in Jugoslawien auch nur einen Augenblick zu stoppen. Und das grässliche Sterben in Ruanda. Und ich sage Ihnen, wie ich zurückkam vom Urlaub, fand ich zwei Briefe von Goma vor. Wir haben viele Freunde in Goma. Die Leute, die dort leben, die Sairer, denen geht es von Haus aus schon gar nicht besser als den Flüchtlingen. Von denen redet man gar nicht. Wir sind doch so hilflos, wir mit unserem großen Gerede, was wir alles wollen. Was ich will, ist, dass ich nur den Namen Gottes verkündige. Und das herrliche Evangelium, der Liebe Gottes, der uns sucht, der uns begegnen will, der seine Güte auch heute mitten unter uns offenbaren will. Ach, was wäre das, wenn wir diesen Herrn in unser Leben einlassen? Und wenn wir jetzt sagen, da möchte ich einen Punkt hinmachen am 50. Gedenktag und über den Trümmern Stuttgart sagen, so, bei mir soll Schluss sein mit meinem eigenen Hochmut. Ich will sagen, ohne dich, mein Heiland und Herr, kann ich nichts mehr. Ich will nur noch mit dir leben. Und dann kommt das Losungswort von heute. Seid getrost und unverzagt. Es gilt Ihnen. Seid getrost und unverzagt, was auch kommen mag. Der Herr trägt Sie wunderbar hindurch. Amen.